Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Der Predigtext steht heute in Johannes 4, 1 bis 26. Vielleicht haben manche gedacht, ich stehe vorne, heute geht es in Nehemia weiter. Allerdings sollte heute Joseph McMahon predigen und er hat gestern nach Mittag abgesagt. Deshalb hören wir uns eine Predigt aus dem Johannesevangelium an. Ich hatte ja in letzter Zeit auch schon daraus gepredigt, es ging um den Geist, um den Heiligen Geist, wie Jesus den Geist sendet. Und heute geht es um eine ganz passende Stelle dazu, nämlich Johannes Kapitel 4, 1 bis 26. Johannes 4, 1 bis 26. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war aber um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Das Thema lautet heute wahre Anbetung. Was ist denn wahre Anbetung? Wenn man hingeht zum Tempel und ein Lamm schlachtet und Gott opfert, oder wenn wir heute Gottesdienst feiern mit Liturgie, mit Liedern, mit dem Vater Unser, oder vielleicht wenn die SMD zusammenkommt und Gottesdienst feiert mit viel Gefühl und Lobpreis und Tanzen und einer Band und Bilder malen für Jesus. Oder vielleicht, wenn ich mich zurückziehe ins stille Kämmerlein und dort wirklich alleine für mich zu Gott bete. Was ist Anbetung? Ist das vielleicht alles Anbetung oder nur manche Sachen davon Anbetung? Oder ist Anbetung vielleicht noch was ganz anderes? Was ist wahre Anbetung? Wer ist ein wahrer Anbeter Gottes? Und da geht es vor allem um die Frage, was sucht Gott? Was möchte Gott haben? Was ist für Gott ein wahrer Anbeter? Und im heutigen Predigtext gibt uns Jesus die Antwort. Vers 23. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Also, Anbetung muss im Geist und in der Wahrheit geschehen. Die Frage ist, was meint Jesus damit? Und die Antwort bekommen wir, wenn wir die ganze Geschichte, den ganzen Kontext uns betrachten. In diesem Gespräch zwischen Jesus und der Frau, da geht es um zwei Themen, um Durst und um Anbetung. In der Mitte gibt es so einen Break, die Frau fängt auf einmal an, von der Anbetung zu sprechen und Jesus, der sagt nicht, Moment, wir wollten eigentlich über deinen Mann reden und über das Wasser, sondern er geht darauf ein. Also irgendwie müssen die miteinander zusammenhängen. Und wir wollen uns das anschauen, warum, wie das funktioniert. Also der erste Punkt heute Morgen, Durst. Jesus hat Durst. Er kommt auf der Reise durch Samarien an Jakobs Brunnen. Geschichtsträchtige Gegend. Es ist Mittag, es ist heiß. Er ist müde und so bleibt er dort sitzen und seine Jünger gehen schon mal in die Stadt, sicher, und holen etwas zu essen. Und da kommt die Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und üblicherweise kamen die Frauen am Morgen oder am Abend, wenn es schon ein bisschen kühler war, und sie kamen in Gruppen. Die Frau kommt in der Mittagshitze und alleine, also irgendwas scheint mit der Frau nicht zu stimmen. Jesus war auch alleine, er hatte Durst, er hatte kein Schöpfgefäß und er fragt jetzt, ob er etwas zu trinken haben kann. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, da du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Und dann kommt die Erklärung, denn sie haben keine Gemeinschaft, keinen Umgang mit den Samaritern. Also ein frommer Jude, der würde versuchen, jeden Kontakt zu vermeiden. Der würde schon gar nicht durch Samarien durchgehen. Der würde wahrscheinlich lieber verdursten, als sich von dieser Frau Wasser geben zu lassen. Aber Jesus antwortet, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Jetzt wird es noch verwirrender. Gerade wollte Jesus eigentlich von ihr Wasser haben. Die Frau, die versteht das schon nicht, weil wie kann ein Jude das machen? Und jetzt sagt Jesus, nein, Moment, ich gebe dir Wasser. Oder ich könnte dir Wasser geben. Und Jesus weiß natürlich, dass die Frau sich wundert. Und was er der Frau deutlich machen will, ist, du musst verstehen, wer ich bin. Du musst verstehen, wer dich bittet. Und wenn du das verstanden hast, dann würdest du mich bitten. Und um was würdest du mich bitten? Um lebendiges Wasser. Um was ist lebendiges Wasser? Lebendiges Wasser, damit bezeichnet man Quellwasser. Im Gegensatz zu gesammeltem Regenwasser. Also man konnte einen Brunnen graben und konnte das Regenwasser in einer Zisterne sammeln. Oder man konnte einen Brunnen graben und dort kam wirklich eine Quelle heraus. Man ist auf eine Quelle gestoßen. Das war lebendiges Wasser. Aber nicht nur, sondern es war auch noch ein Bild für Gott selbst. Gott selbst ist die Quelle lebendigen Wassers. So wird am Alten Testament benannt. Jeremia 2, Vers 13 zum Beispiel. Gott ist die lebendige Quelle. Warum? Weil er das Leben ist. Er ermöglicht das Leben. Nun, Jesus spricht hier klar vom göttlichen Lebenswasser. Die Frau denkt an das irdische Quellwasser und dann fragt sie jetzt zweifelnd nach. Herr, in Vers 11, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Wo hast du dann lebendiges Wasser, also dieses Quellwasser? Bist du denn mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Das Interessante war, dass dieser Brunnen, der Brunnen Jakobs, den Jakob selbst gegraben hatte, ein Brunnen war, der auf eine Quelle stieß. Also da unten war tatsächlich lebendiges Wasser. Deshalb war das alles so verwirrend für die Frau. Und wenn Jesus jetzt ihr einfach lebendiges Wasser geben könnte, ohne hier zu schöpfen, ja, dann müsste er wirklich größer sein als Jakob. Und selbst Jakob musste hier den Brunnen graben. Der musste viel Arbeit reinstecken, um hier an dieser Stelle an lebendiges Wasser zu kommen. Aber Jesus will ja gar nicht den körperlichen Durst stillen. Er redet vom göttlichen Lebenswasser und er will den Durst der Seele stillen, den Durst nach Leben, nach Erfüllung, nach Freude, nach Anerkennung. Das, wonach wir uns wirklich im tiefsten sehen, das will Jesus stillen. Erklärt das in Vers 13. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Er meint das jetzt, das Quellwasser aus dem Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Fehlt euch das Wasser. Also Jesus redet hier von einem Durst nach Leben. Und diesen Durst kann nur der lebendige Gott stillen, der selbst das Leben ist. Und wie wird dieser Durst nun konkret gestillt? Was ist das für ein Wasser, was Jesus anbietet, wenn es eben kein natürliches Wasser ist? Und die erste Antwort habe ich ja schon gegeben, es ist Gott selbst. Aber Gott gibt sich uns in seinem Sohn. Und sein Sohn gibt uns die Gemeinschaft mit Gott, er gibt uns Gott durch sein Wort und seinen Geist. Es geht hier also um das Heil, welches aus Gott quillt und welches er uns schenken möchte. Zwei Kapitel später, in Johannes 6, Vers 63, da sagt Jesus, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Also, durch Jesu Worte kommt Jesu Geist zu uns und damit das Leben. Und diese Worte, die Jesus hier in Johannes 6, Vers 63 zitiert, die hat er sich auch nicht jetzt eben ausgedacht, sondern sie sind auch aus dem Alten Testament. Immer wieder redeten die Propheten davon, dass Gott den geistlichen Durst stillen will, indem er seinen Geist und in der Bildsprache eben sein göttliches Wasser ausgießt. Jesaja 44, Vers 3. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Doppelpunkt, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Oder wir haben es heute in der Lesung gehört, Jesaja 55, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und dann Vers 3, was bedeutet das? Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Wenn Gott sein Heil ausgießt, wenn er seinen Geist schenkt, dann wäscht er uns von unserer Sünde rein, dann macht er unseren Blick frei, schenkt uns eine lebendige Beziehung zu ihm. Wir können dann Gott erkennen, wir können dann wirklich im Geist, durch den Geist, mit ihm verbunden sein. Das heißt, wir sind mit dem Leben verbunden, das heißt, wir haben ewiges Leben. Also dieses Wasser, von dem Jesus redet, das ist Gott selbst. Das ist Jesus, der von Gott gesandt. Das ist der Heilige Geist, den Jesus gibt. Und das Wort, was er zu uns spricht, es ist das ewige Leben, was wir dadurch bekommen. Es ist eine lebendige Beziehung zu Gott. Und die Frau versteht Jesus nicht. Genauso wie wohl viele von uns heute Jesus nicht verstehen. Warum ist das so? Weil wir oftmals viel zu sehr mit den Dingen dieses Lebens beschäftigt sind. Allein unser nächstes körperliches Bedürfnis zu stillen, beschäftigt uns so sehr, dass wir kaum in der Lage sind, darüber hinaus zu denken, was wir wirklich brauchen. Ja, was gibt es heute nach dem Gottesdienst zu essen? Was habe ich morgen für eine Aufgabe zu erfüllen? Wie komme ich durch die Prüfung durch? Was kann ich anziehen? Wo kann ich Urlaub machen? Wo kann ich mich ein bisschen erholen? Wo kann ich mein Leben ein bisschen verbessern? Und wir denken, wenn wir unser Leben hier immer angenehmer machen, wenn wir nur hier alles gut unter Kontrolle kriegen, dann werden wir satt. Und wenn dann Jesus uns ein Wasser anbietet, was uns für immer satt macht, was uns diesen Durst stillt, was unser Leben einfach einfach verbessert, dann her damit. Und so denkt halt die Frau, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Also sie erhofft sich Erleichterung, sie erhofft sich Vorteile für ihr Leben. Sie dürstet nach Leben, ja, aber sie begreift nicht, dass sie diesen Lebensdurst nur mit Gott selbst stillen kann. Gib mir Wasser, sagt sie zu Jesus. Und Jesus sagt, hol mir deinen Mann. Will er jetzt den Mann sehen, oder was? Nein, er will nicht den Mann sehen. Er versucht der Frau begreiflich zu machen, um was es hier wirklich geht, von welchem Wasser er tatsächlich spricht. Deshalb fragt er nach ihrem Mann. Und die Frau antwortet, wahrheitsgemäß, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast recht gesagt. Das hast du recht gesagt. Also Jesus weist hier diese Frau auf etwas hin, nämlich auf das, womit sie versucht, ihren Durst zu stillen, ihren Lebensdurst zu stillen. Und zwar mit einer Beziehung nach der anderen. Und dabei hat sie sich den Durst gar nicht gestillt bekommen, sondern sie hat sich immer tiefer in die Sünde verstrickt. Und liebe Geschwister, wir sind nicht besser als diese Frau, auch wenn wir vielleicht nicht 5 zerbrochene Beziehungen hinter uns haben. Auch wir haben Durst und wir versuchen nur zu oft, diesen Durst mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu stillen. Mit den Medien, mit unserem Medienkonsum, mit Feiern, auf die wir vielleicht gehen, mit Beziehungen, mit unserer Karriere, mit Sport, den wir machen. Es muss gar nicht Sünde sein. Es gibt natürlich auch Sünde, es gibt Süchte, wie wir unseren Durst versuchen zu stillen. Aber es muss gar nicht Sünde sein. Wir haben viele Dinge ja von Gott gegeben bekommen, damit wir sie gebrauchen und genießen. Aber wenn wir versuchen, uns mit diesen Dingen unseren Lebensdurst zu stillen, dann betreiben wir Götzendienst. Dann missbrauchen wir sie. Dann erwarten wir von den Gaben, von den Geschöpfen, anstatt vom Schöpfer selbst, dass sie uns erfüllen, dass sie uns helfen, dass sie uns retten. Ja, man kennt ja solche Sprüche. Er betet sie an oder er betet sein Auto an oder er betreibt seinen Sport wie eine Religion oder. Ja? So umgangssprachlich, aber da steckt vieles dahinter. Das, womit du deinen Lebensdurst zu stillen versuchst, ist das, was du wirklich anbetest. Das, wo du deine tiefste Freude, deine Hilfe und alles finden möchtest, das ist das, was du anbetest. Und wenn du es eben mit diesen Dingen dieser Welt tust, dann führt dich das in eine Richtung, die dir keine Befriedigung, keine Erfüllung und Freude geben wird, sondern die dich in die Sünde treibt, in die Abhängigkeit, in die Gefangenschaft deiner eigenen Begierden und Sehnsüchte. Der Durst wird nicht gestillt, im Gegenteil, er wird immer schlimmer. Wir denken, wenn ich dieses oder jenes endlich habe, dann geht es mir gut, dann bin ich zufrieden. Wenn ich diese oder jene Person, wenn ich mit der zusammen sein könnte, dann wäre ich glücklich. Aber wenn es dann so ist, wenn wir diese Sache haben, dann merken wir, ach ne, ich brauche doch noch was anderes oder ich brauche doch noch mehr. Das reicht mir doch noch nicht. Das macht mir nur noch mehr Durst. Kein Reichtum, kein Ausbildungsgrad, den du vielleicht erreichen könntest, kein Chefposten, keine Beziehung, kein noch so großer Erfolg in dieser Welt wird deinen Durst letztendlich stillen können. Das müssen wir einfach wissen. Nichts in dieser Welt kann unseren Durst nach Leben wirklich stillen. Und die Antwort gibt uns die Bibel, warum das so ist. Prediger 3, Vers 11, ein Buch von dem weisesten Menschen, der hier auf der Welt gelebt hat, von Salomo, der schreibt uns über Gott: Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass kein Mensch das Werk, das Gott getan hat, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Dieser tiefere Durst, von dem Jesus hier spricht, den hat Gott selbst in unsere Seele, in uns hineingelegt. Gott hat uns so geschaffen. Warum hat er das gemacht? Zum einen, das ist das Thema auch vom Buch Prediger, damit wir unsere Vergänglichkeit erkennen und die Vergänglichkeit der Dinge dieser Welt. Und zum anderen, damit wir Gott suchen und unseren unendlichen Durst nach Leben in ihm, im unendlichen, ewigen Gott stillen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Anbetung. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass das Thema Durst und Anbetung zusammengehört. Gott hat uns diesen Durst ins Herz gegeben. Mit anderen Worten können wir sagen, Gott hat uns als Anbeter geschaffen. Piper hat dieses schöne Bild, Menschen bezahlen viel Geld, um Urlaub zu machen, um in die Berge zu fahren. Und dann strengen sie sich sehr an, um auf einen hohen Berg hochzukommen. Und dann gucken sie in diese wunderschöne, riesige, gigantische Bergwelt, um zu staunen, um sich klein zu fühlen, um wirklich zu sehen, da gibt es noch was Größeres. Menschen bezahlen sehr viel Geld und strengen sich sehr viel an, um sich letztendlich klein zu fühlen, weil sie etwas brauchen, was über sie hinausgeht. Er braucht etwas außer sich selbst, etwas Größeres, etwas Höheres, um wirkliche Erfüllung und Befriedigung zu finden. Etwas, was er anbeten kann. Der Mensch ist so geschaffen. Unser Problem, unsere Sünde ist es, dass wir die Erfüllung, die Befriedigung unserer Sehnsüchte nicht beim Schöpfer, sondern beim Geschöpf suchen. Wir erheben andere Dinge an die Stelle, die nur Gott einnehmen kann. Das Interessante hier an unserer Geschichte ist, dass die samaritische Frau selber das Gespräch auf das Thema Anbetung brachte. Ich glaube nicht, dass sie wusste, dass Durst was mit Anbetung zu tun hat. Vielleicht wollte sie nur ablenken von ihrem eigenen Leben, als Jesus sie so direkt darauf angesprochen hat. Und so sagt sie dann, Vers 20, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Na ja, klar, Jesus scheint ein Prophet zu sein, der muss es ja jetzt wissen. Da gab es einen Streit zwischen den Samaritern und den Juden. Wo ist der richtige Ort der Anbetung? Die Juden wussten, dem König David hat Gott es offenbart, das ist natürlich Jerusalem. Aber die Samariter, die so einen Mischmasch-Glauben hatten, die glaubten auch an Gott, aber sie hatten nicht das ganze Alte Testament, sondern sie hatten nur die fünf Bücher Mose. Sie erkannten nur die fünf Bücher Mose an. Die sagten jetzt, okay, da muss ja irgendwo in den fünf Büchern Mose ein Ort angegeben sein, an dem wir wirklich Gott anbeten sollen. Und sie kamen auf den Berg Garizim, bei der Stadt Sichem. Ja, dort hat Abraham schon geopfert, dort sollte von dem Berg sollte das, der Segen verkündet werden. Und es gibt noch ein paar Stellen, und da war klar, okay, das ist der Berg. Und da gab es einen Streit. Es ging so weit, dass die Samariter dann letztendlich dort sogar einen Tempel gebaut haben und die Juden haben gesagt, nein, das geht nicht, sie sind hin und haben den Tempel zerstört. Also ihr könnt euch denken, die waren nicht gut aufeinander zu sprechen. Und die Frage stand immer noch im Raum, wo ist jetzt der Ort, wo man wirklich auf Gott treffen kann, wo man Gott begegnen kann, wo ich Gemeinschaft mit ihm haben kann, wo ich ihm anbeten kann, wo ich ihn erfahren kann. Die Frau erwartete wahrscheinlich natürlich, dieser Prophet, dieser Jude wird jetzt Stellung beziehen für den Berg Zion. Aber sie irrte sich erneut, denn Jesus sagt, Vers 21, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und Jesus lehrt jetzt in den folgenden Worten einige der wichtigsten Grundwahrheiten über Anbetung. Und ich versuche das jetzt ein bisschen aufzuschlüsseln mit drei Fragen. Die erste ist, wo soll man anbeten? Das war damals die wichtige Frage. Und Jesus sagt, dieser uralte Streit, der braucht nicht weiter ausgefochten zu werden. Wahre Anbetung hängt nicht von diesen äußerlichen Dingen ab. Der richtige Berg, die richtige Stadt, der Tempel, die Synagoge, die Kirche. Nein, wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem. Es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Das ist der Punkt, den Vater anbeten werdet. Anstatt auf wo soll man anbeten, legt Jesus den Schwerpunkt auf wen soll man anbeten und dann vor allen Dingen, wie sollen wir anbeten? Also das ist die zweite Frage, wen soll man anbeten? Ja, am Ende von Vers 21, da gibt er den Hinweis, den Vater. Und wenn Jesus sagt, dass der angebetet wird, der Vater ist, dann stellt er gleichzeitig uns auch die Frage, wer sind denn dann seine Kinder? Und das macht ja den Vater aus, dass er Kinder hat. Die Antwort finden wir im Johannesevangelium schon gleich am Anfang im ersten Kapitel, in Vers 12. Allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also die, die Jesus aufnehmen, die sind die Kinder Gottes. Gott ist der Vater jener, die an Jesus glauben. Und um es im Kontext dieser Stelle zu sagen, die das Wasser, was Jesus anbietet, getrunken haben. Der Vater ist der angebetet wird, aber die Stellung zum Sohn ist dabei von entscheidender Bedeutung. Und Jesus vertieft das noch weiter. Vers 22. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Ja, sie hatten ja noch nicht mal die ganze Offenbarung, das ganze Alte Testament. Da war wirklich alles durcheinander im Glauben. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Die Samariter kannten den Vater nicht. Sie kannten nicht Gott. Ihre Anbetung war von gefährlichem Halbwissen geprägt, aber nicht von der vollständigen Offenbarung Gottes. Die Juden hingegen, die hatten das ganze Alte Testament. Ja, und sie waren selbst das Werkzeug der Offenbarung Gottes. Gott offenbarte sich durch das Volk der Juden in der Welt. Sie hatten nicht nur die Bibel, sie selbst waren Teil von Gottes Offenbarung. Und insbesondere eben Jesus, der eben aus dem Volk der Juden gekommen ist. Denn das Heil kommt von den Juden. Und mit dem Kommen von Jesus bricht dieses Heil, bricht diese neue Heilszeit an. Also alle Punkte zum Thema Gebet, die haben irgendwie mit Jesus zu tun. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt da, nämlich mit Jesus kommen, dass ihr den Vater anbeten werdet, der euer Vater wird, weil ihr an Jesus glaubt. Und jetzt auch die Frage, wie? Wie sollen wir anbeten? Jesus hatte ja vorher zu den frommen Juden im Johannesevangelium, lesen wir das, Folgendes gesagt. Sie sagten, gib uns ein Zeichen, dass du wirklich das Recht hast, hier den Tempel zu reinigen, dass du wirklich Vollmacht hast hier in diesem Tempel. Gib uns ein Zeichen. Und Jesus sagt, brech diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und Johannes erklärt dann, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Es ist eben nicht mehr der Tempel in Jerusalem von Bedeutung. Er ist jetzt der Tempel. Christus ist jetzt der Ort der Anbetung. Wer zum Vater will, wer ihn anbeten will, dem wird es nichts bringen, wenn er zu irgendeinem Tempel oder in irgendeine Synagoge oder Moschee oder zu einem Schrein oder auf irgendeinem hohen Berg geht. Wer zum Vater will, der muss zum Sohn gehen, er muss an Jesus glauben. Er selbst, Jesus, wird zum Weg zum Vater und zum Ort der Anbetung. Also deine Stellung zum Sohn ist von entscheidender Bedeutung. Jetzt komme ich noch zu der Frage, wie soll man anbeten? Jesus erklärt das in Versen 23 und 24. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Und auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das griechische Wort hier für anbeten, das bedeutet, dass man sich tatsächlich niederwirft, dass man sich demütig verbeugt. Und Menschen in dieser Gebetshaltung, die gab es damals überall, die gibt es auch heute überall, die sich wirklich äußerlich niederwerfen und sich niederbeugen, das ist nichts Schlechtes dran. Aber Anbetung ist mehr als eine äußere Haltung. Jesus sagt, es kommt auf deine innere Haltung an. Es kommt darauf an, ob du dich von Herzen wahrhaftig und im Geist anbetest. Gott in seiner Natur ist Geist und deshalb muss auch unsere Anbetung geistig sein. Das heißt, sie muss rein sein, sie muss Gottes Wesen entsprechen und sie sie muss durch den Geist Gottes selbst geschehen. Wir müssen geistlich mit ihm verbunden sein, nicht nur äußerlich. Das Problem ist, dass unsere geistliche Verfassung durch unsere Sünden nicht wahrhaftig und geistig ist. Wir haben nicht diesen Zugang zum Vater. Wir sind von unserer Natur aus nur in der Lage, uns äußerlich niederzuwerfen. Wir können vielleicht auch von Natur aus auf einen Berg steigen, wir können auch ein schönes Lied singen, wir können Noten lesen, wir können vierstimmig singen, wir können eine ganze Band zusammenstellen. Aber das alles, das würde sich wirklich mit Gott verbinden. Wir kennen das ja, wenn wir oftmals vielleicht Gebete sprechen vorm Essen oder im Gottesdienst mitsprechen, wie wir sie eben einfach daherreden. Und wenn wir nicht wirklich mit unserem Geist, mit unserem Gedanken, mit unserem Herz dabei sind, solche Gebete verbinden uns nicht mit Gott. Wir haben von uns aus keinen Zugang zum Vater im Himmel. Wir können ihn auch nicht durch irgendein Ritual erzeugen. Nein, Gott muss zu uns kommen. Er muss uns den Zugang öffnen. Nur er kann uns helfen, dass wir wirklich ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er macht es, indem er uns mit seinem Geist und mit seiner Wahrheit erfüllt. Und dann kommen wir wieder zu Jesus. In seinem Sohn ist er zu uns gekommen. Jesus gibt uns den Geist und damit verbunden das ewige Leben, weil er für unsere Sünden gestorben ist und weil er mit seinem Wort in uns den Glauben weckt und erhält. Das ist ganz wichtig. Der Glaube wird in uns nicht nur erweckt durch sein Wort, er wird auch erhalten. Er wird gestärkt. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wir sollen im Geist und in Wahrheit anbeten. Das Wasser, was Jesus uns gibt, das ist der Geist, das ist die Wahrheit. Und das ist sein geisterfülltes, wahrhaftiges Wort. Wahre Anbeter sind Menschen, die das Wasser trinken, das Jesus ihnen gibt. Die also erfüllt sind mit seinen Worten und seinem Geist. Ich lese nochmal Johannes 6. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Es ging also heute um Durst und um Anbetung. Wir können das noch konkretisieren. Es ging um Lebensdurst und es ging um wahre Anbetung. Und diese beiden Dinge gehören ganz eng zusammen. Ich kann also nicht die Woche über meinen Lebensdurst in allen möglichen Dingen dieser Welt versuchen zu stillen und am Sonntag gehe ich dann in die Kirche, um Gott anzubeten. Ich kann nicht das voneinander trennen. Sonntag ist Anbetung, früh ist Anbetung, vor dem Essen ist Anbetung, am Abend nochmal kurz Anbetung. Ansonsten lebe ich mein Leben. Ich kann nicht den ganzen Tag meine Befriedigung und Lust suchen, ohne an Gott zu denken. Und am Abend knie ich mich dann vor mein Bettchen nieder und bitte Gott um meinen Segen. Anbetung hat mit meinem ganzen Leben zu tun. Das ist der Punkt. Mit allem, was du tust. Es hat damit zu tun, wie du mit den Gaben Gottes umgehst, wie du mit deiner eigenen Schuld umgehst, wo du Hilfe und Freude suchst. Anbetung bedeutet, deinen Lebensdurst in Christus zu stillen. Es bedeutet, an Christus zu glauben und sein ganzes Leben durch ihn bestimmen zu lassen. Anbetung bedeutet, das Evangelium zu glauben. Und das Evangelium zu glauben, das bedeutet, dass man eben seine Freude und Erfüllung darin findet, was Jesus für uns getan hat. Und das immer wieder und immer mehr, immer tiefer. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, ich habe das Evangelium einmal gehört, ich habe es soweit verstanden, ich habe es geglaubt und jetzt kümmere ich mich wieder um mein Leben. Sondern dass ich wirklich immer tiefer versuche zu verstehen, wer ist dieser Jesus? Wie kann es sein, dass Gott Mensch wird? Wie kann es sein, dass er ans Kreuz gegangen ist, obwohl er mich kannte und weiß, was für ein Sünder ich bin. Was ist das für eine Liebe, die Christus erfüllt? Anbetung, das Evangelium zu glauben und so Gott anzubeten, das bedeutet, dass ich meine Schuld ihm bekenne und um Vergebung bitte. Es dass ich immer mehr den heiligen Gott und seine Liebe versuche zu erkennen und dann eben meine Sündhaftigkeit sehe. Es bedeutet, das hatten wir letzten Sonntag, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott erkennen, dass wir Gottes Souveränität erkennen, dass wir wirklich sehen, Gott ist der allmächtige Herr. Es bedeutet letztlich, Jesu Worte zu hören, anzunehmen und zu tun. Und ich hoffe, ihr hattet schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass ihr auf einer Konferenz wart und wirklich gute Vorträge gehört habt, mehrere am Stück. Und ihr konntet gar nicht genug bekommen. Ihr habt gemerkt, das ist das, was mir meinen Durst nach Leben stillt. Das ist das, was mich wirklich erfüllt. Oder dass ihr auf einer Freizeit wart und diese Gemeinschaft erlebt habt und dann immer wieder diese Bibelarbeiten. Und ihr habt gemerkt, oh, jetzt merke ich wirklich, das ist Gottes Wort und er spricht zu mir. Und das ist das, wonach wir jeden Tag streben sollen. Indem wir jeden Tag unsere Bibel lesen. Wir haben hier hinten Bibellesepläne, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Die verschiedensten Sorten, ein Kapitel am Tag, zwei, drei oder bis zu zehn. Und das wird Wirkung haben auf euer Leben, wenn ihr das regelmäßig tut. Auch wenn ihr nicht jeden Tag mit voller Begeisterung dabei sein könnt. Jesus sagt uns ganz deutlich, das stillt deinen Lebensdurst. Das macht dein Leben zur Anbetung. Trink das Wasser des Lebens umsonst. Trinkt das Wort Gottes und ihr werdet satt werden und gleichzeitig Gott verherrlichen. In Johannes 15, in dem Bild vom Weinstock, da sagt es Jesus, drückt es so ähnlich aus, Jesus das zum Schluss. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus spricht seine Worte zu uns, damit wir in unserer Freude völlig werden, damit wir wirklich das Leben in der Fülle haben. Und wenn wir das haben, so schreibt das hier, dann verherrlichen wir damit den Vater. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns jetzt zusammen